Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Pottwichtel Sneak Pots. Heute haben wir diese Sendung wieder übernommen und wir begeben uns auf eine Reise mit kleinen Menschen durch den Düsterwald, bewegen uns in den Irrungen und Wirrungen des Internets der heutigen Zeit und machen danach einen kurzen Abstecher in die englischen Highlands, begeben uns dort auf eine Reise mit einem Wohnmobil. Und ja, heute der Sneakpot mit einer etwas anderen Besetzung. Und ich möchte als erstes begrüßen den lieben Chris aus einer großen fränkischen Stadt, Universitätsstadt, der uns via Skype zugeschaltet ist. Wir sitzen nicht wie sonst immer in Frankfurt gemeinsam beieinander, sondern Chris sitzt in Süden.
Hi.
Dann sitzt zu meiner rechten Seite eine wunderbare Dame, nämlich meine, wie auch im richtigen Sneakpot, haben wir ein Verwandtschaftsverhältnis dabei. Zu meiner rechten sitzt meine liebe Frau Claudia.
Hallo.
Und wir haben neben der Claudia dann auch den Martin noch sitzen.
Ja, der Martin, genau. Wir haben den Sneakpot übernommen in der Pottwichtel-Aktion und möchten uns jetzt über Filme unterhalten. Es hatte im Vorfeld ein kleines Problem gegeben, denn obwohl Claudia und ich hier in einer sehr, sehr, sehr großen im Westen Deutschlands angesiedelten Universitätsstadt sitzen, gibt es hier mittlerweile keine Sneak Preview mehr, beziehungsweise nur noch eine Sneak Preview, die einmal im Monat donnerstags abends um 11 Uhr ist und das war da nicht wirklich sinnvoll für uns.
Ja.
Ja, da wir müssen ja Brötchen verdienen.
Richtig.
Und da ist donnerstags abends 11 Uhr, war nicht ganz unsere Zeit und deswegen mussten wir ein bisschen anders disponieren und haben es so gemacht, dass wir kurz vor der Sendung, also heute Aufzeichnungsdatum ist der 15.12., haben wir uns am letzten Donnerstag die Premiere hier vom Hobbit angeschaut.
Genau.
Und da wird gleich die Claudia was zu erzählen.
Ja.
Und der Chris hatte das Glück. Du hast, bei euch gibt's noch Sneaks.
Genau. Letzten Montag war ich in der Sneak Preview. Die findet bei uns jeden Montag um 20 Uhr statt. Und da habe ich mir einen schönen Film angeguckt. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und.
Wie ist das? Ist das immer noch, also ich kenne das nur von früher, als ich noch in Sneaks gegangen bin oder als es hier noch Sneaks gab's, immer noch Studenten mit vollen Rucksäcken rein und volle Studenten mit leeren Rucksäcken raus?
In Einzelfällen wahrscheinlich schon, aber es hält sich doch da sehr in Grenzen. Also vereinzelt hat man Leute mit Rucksäcken gesehen oder auch mit etwas gewölbteren Brusttaschen, so drücke ich das mal aus, aber es ist nicht eskaliert.
Es ist nicht eskaliert, okay. Also ja, und du berichtest über welchen Film?
Über den Film Disconnect.
Disconnect, okay. Und dann in der Mangelung von Sneaks haben wir uns dann einfach noch schon etwas älteren Film vorgenommen, der bei uns auf der Liste stand an Filmen, die man mal schauen möchte. Und das ist die englische Komödie, Drama, Film Sightseers. Ja, aber wir fangen jetzt an mit dem Hobbit und Claudia,
ja,
let's go.
Also, wir hatten uns den ersten Teil vor einem Jahr angeschaut und haben kurz bevor wir jetzt ins Kino gegangen sind, festgestellt, dass wir nicht wirklich mehr Erinnerungen haben an den ersten Teil.
Ja, da.
Aber gut, es geht um den Hobbit. Und dann dachten wir uns, kriegen wir irgendwie auf die Reihe und sind dann reingegangen. Und genau, schön 3D.
48 Frames per Second.
Genau, also super Hochfrequenz irgendwas und das kann man vielleicht schon mal zu Beginn sagen, das hatte dann diesen netten Touch, dass man sich bei den schnellen Szenen doch oftmals wie in einer brasilianischen Soap gefühlt hatte, also dieser Soap-Effekt, ja. Wenn ihr wisst, was ich meine, stellte sich da zwischendurch immer ein, weil die Technik irgendwie so ein bisschen komisch war.
Das ist, wenn man, als wir einen neuen Fernseher gekauft hatten zum Beispiel, sind diese Einstellungen, wie sie voreingestellt sind, ja manchmal etwas komisch. Das ist so hyperrealistisch, computerspielmäßig irgendwie aussah. Und ja, das war da auch so ein bisschen der Fall.
Ja, aber gut, nichtsdestotrotz werde ich auch nochmal auf die Effekte zu sprechen kommen. Also grundsätzlich ging es jetzt darum, dass ja der Hobbit mit den Zwergenjungs da unterwegs ist. Der Zwergenkönig oder Herrscher. Königsjunge, wie auch immer, der möchte wieder... Der möchte zu irgendeinem Berg, wo der ein Becher drin ist, und weil in diesem Berg irgendein Edelstein ist, den er unbedingt braucht. Genau, also das, da sind die jetzt auf der Reise quasi. Das Ganze beginnt sehr nett. Man fühlte sich wieder in Herr der Ringe zurückgebeamt in dem schönen Ort Bree, den wir schon mit Frodo besucht hatten. Ach. Ja, und dort ist es auch sehr nett, dass gleich zu Beginn Peter Jackson seinen Cameo-Auftritt hatte.
Ach, Quatsch.
Und wie in Herr der Ringe ist er auch dort eine Karotte. Das ist dir alles was? Aufgefallen?
Nee, ah, das ist mir klar, die Karotte.
Genau. Also Peter Jackson und Bree. Da war dann eine Konversation mit diesem Zwergenmenschenkönig Sohn. Und dann ging es eben los mit der Reise. Genau, Thorin ist dieser Hauptzwerg da. So. Also man sieht dann eben diese Mannschaft hier an Zwergen und dem Hobbit marschieren. Und die erste Station, die werden dann von den Orks gleich am Anfang wieder gejagt. Und die erste Station ist bei einer Figur, einem Mann, der sich in einen Bären verwandeln kann. Das sah doch relativ spektakulär.
Ja. Also da muss man schon sagen, so von den Special Effects her, ja, wie der ganze Film, hat man da nicht viel zu kritisieren.
Genau, und der hatte dann so ein nettes Häuslein im Grünen. Und
Schuppen.
Ja, aber das sah ganz gemütlich aus irgendwie. Und da waren dann drinnen auch so Ochsen und so. Und keine Ahnung, die Kuh kann dann gut mit den Bären offensichtlich zusammenleben.
Ja.
Und da konnten die sich dann erstmal ausruhen und dann schön frühstücken und so. Genau. Ja, ich habe in irgendwelchen Foren gelesen, dass da im Buch dieser Mann eine viel größere Bedeutung oder viel länger ist und dass das in dem Film wohl zu kurz gekommen ist.
Insgesamt kommt in dem Film vieles zu kurz. Man hätte den Film viel, viel länger machen müssen.
Ja, also wirklich drei Teile ist auch echt...
Ja, drei Teile ist für den Hobbit zum...
Genau.
Ein bisschen knapp gehalten.
So, genau, dann haben wir das mit den Bären und dann sagen die, gut, die müssen jetzt auch mal wieder weiterziehen. Und dann habe ich mir nur diese Kamerafahrt war wieder sehr schön. Also die Landschaften, das ist schon sehr beeindruckend wieder alles. Einer von uns kennt ja Neuseeland ganz gut. Und das war da wieder sehr hübsch mit Blumenwiese und alles sah wunderbar aus. Und dann stehen die kurz vor diesem besagten Düsterwald, so heißt er, glaube ich, durch den sie durchgehen müssen. Ach ja, Gandalf ist natürlich noch die ganze Zeit dabei. Ja. Den hätten wir fast vergessen. Und das Problem ist dann aber, dass die schöne Galadriel irgendwie kosmisch mit dem Gandalf, Galadriel ist diese Kate Blanchett Elbenkönigin aus Herr der Ringe. Also auf jeden Fall hat die Kontakt aufgenommen mit Gandalf und der hatte dann seine eigene Mission. Das heißt, er hat also die Mannschaft da allein gelassen und die haben gesagt, sie treffen sich dann aber wieder. Das heißt, da gab es dann so einen zweiten Erzählstrang. Warum jetzt aber der Gandalf unbedingt
kein Plan
los musste, das habe ich auch nicht ganz gerafft. Okay.
Also es mögen uns auch gerne irgendwelche Tolkien- oder Peter Jackson-Fans hinterher beschimpfen. Aber so manches blieb doch ein wenig im Unklaren.
Ja, das heißt also, die mussten jetzt alleine durch diesen Wald. Und der Wald sah natürlich, also vorher schön die Blumenwiese, alles ganz hübsch. Und dann kommen jetzt dieser Düsterwald, der schon recht bedrohlich von außen noch ausschaut. Und gut, da mussten die jetzt alleine durch. Und Gandalf hat gesagt, ihr müsst auf dem Weg bleiben, bloß nicht den Weg verlassen, sonst ist alles aus. So, und dann marschieren die rein und ja, wie hätte man sich's gedacht, auf einmal haben die den Weg nicht mehr gefunden. Und dann kamen, wie wir es auch schon bei Herr der Ringe gesehen haben, bei Herr der Ringe war ja nur diese eine Spinne und da hatten wir dann ganz viele von diesen Exemplaren.
Herr der Ringe waren Spinnen?
Ja, diese eine Spinne, die hat auch einen Namen, den ich jetzt aber nicht mehr weiß. Die hat beim Frodo da...
Genau, die hat den eingewickelt. Und ja. Der Sam hat sie im letzten Moment mit diesem leuchtenden Licht, glaube ich.
Ja, genau.
Noch in die Flucht geschlagen.
Und das mit diesem Einwickeln, das Problem, das hatten die jetzt halt wieder.
ja, ich hab jetzt den Film noch 10-mal angeschaut.
Sehr gut.
Dass ich jetzt klugscheißern kann.
Sehr gut. Das hilft mir weiter, weil ich krieg offensichtlich wenig Unterstützung von dem Herrn neben mir. Also, dann haben wir hier ganz viele Spinnen und eben diese Einwickelgeschichte ist hier auch wieder am Start. Das sieht schon alles ganz super aus. Peter Jacksons Horror-Fable strahlt da durch. Und genau, was mir dann aufgefallen ist, dass Bilbo eben den Ring benutzte, um sich unsichtbar zu machen. Und bei Frodo war das ja immer so, dass er dann das Böse angelockt hat und dass das für ihn ganz große Schmerzen waren und alles. Und das ist beim Bilbo irgendwie gar nicht der Fall. Also der hat ihn auch ganz lange immer drauf und rennt dann ganz entspannt unsichtbar durch die Gegend.
Gut. Ist es nicht so, dass je länger man ihn aufhat, quasi diese Abhängigkeit und die...
Ja.
Da einfach mit steigt und Bilbo das vielleicht in dem Moment noch gar nicht so spürt oder sich ja. noch gar nicht so weit.
Absolut, also da merkt man noch überhaupt nichts von. Was ja bei Frodo dann alles sehr, sehr dramatisch wird, ist bei Bilbo nicht zu merken.
Ist halt ein bisschen stumpf.
Ja, der hat ihn halt noch nicht so lang wahrscheinlich.
Und ist vielleicht auch ein bisschen älter vielleicht. Und
ja, aber der sieht ja schon auch jung aus. Ich habe aber keine Ahnung, wie alt er da jetzt im Endeffekt ist.
Altern Hobbits.
Okay, auf jeden Fall schlägt dann das Mädchenherz sehr viel höher, als die schönen Elben kommen, die dann den Zwergen und dem Bilbo helfen. Und was natürlich super ist, dass der gute Legolas wieder dabei ist. Das war schön. Das heißt also, die haben jetzt diese Zwergen, haben denen geholfen und halt in sie gefangen genommen und in dieses Elben-Dings da, ja, das sah ja wieder sehr beeindruckend aus. Also diese Elben-Orte sind ja schon immer fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Ort wieder hieß oder so, aber der war das sah wieder alles fantastisch aus. Da kam dann dieser Elbenkönig oder wer auch immer das ist, mit dem Namen Tranduil ist der Elbenkönig. Und den fand ich auch krass gespielt. Also ich fand diesen Menschen, den Schauspieler, total krass. Keine Ahnung, wer das jetzt war, aber normalerweise sind ja die Elben dann immer noch irgendwie, also ich fand ihn sehr so ein bisschen unelbenhaft, würde ich fast sagen, aber der wirkt ja.
Wieso hatte er schwarze Haare?
Ja, nee, ja. Der hatte schon seine blonden Haare, ganz lang. Also vom Style her.
Kurzhaarfrisur.
Sah der schon so aus, aber. Ach, der hatte halt irgendwie so, der sollte halt auch so arrogant rüberkommen und so, aber der hatte irgendwie so eine krasse Aura. Ich weiß nicht, ich fand ihn sehr gut, wie der gespielt wurde.
Er hat mich ein bisschen an den Game of Thrones, wie heißt der, kleine König?
Ja.
Ja, erinnert.
Okay. Was? Wie der kleine König von Game of Thrones? Der Joffrey.
Joffrey, genau.
Bist irre.
Genau, beleidigt euch. Leider.
Ja, also den Joffrey, den hasse ich nämlich total. Okay, so, und da taucht dann auch die Tauriel auf. Das ist eine Elbin, die, so habe ich es jetzt im Nachhinein recherchieren können, die es im Buch überhaupt nicht gibt.
Ach.
Ja, und das wurde wohl auch von Fans kritisiert, weil die spielt ja schon eine ziemlich ein bisschen eine größere Rolle, sag ich mal. Als Frau ist man ja auch mal ganz fröhlich, dass eine Frau da auch dabei ist. Aber gut, diese Tauriel, saßen wir schon im Kino. Das ist eine Waldelbin. Sieht also so ein bisschen anders aus als die, also nicht
die
so lange
Kleider. Die hat
nämlich
in der Tat etwas dunklere Haare.
Genau, die hat dunkle Haare, Waldelbin und ist auch, sag ich mal, so ein bisschen kampfsportmäßiger bekleidet gewesen und die ist auch eine große Kämpferin. Und da hatten wir sehr lange überlegt, wer denn wohl diese Schauspielerin ist. Du, Martin, hattest ja zwischendurch American Horror Story reingebracht, wo ich wirklich überhaupt keine Ähnlichkeit sehe. Ich war mir irgendwann total sicher, dass das die von eine Schauspielerin ist von 30 Rock, die die Frau von Alec Baldwin spielt und die auch
die ist ja noch blond.
Ja, die ist blond, aber ich fand dann irgendwie von den Gesichtszügen her.
Nee, die ist so ein blonde Beauty und.
Ja, aber ich fand, dass die
Ariel, von den Gesichtszügen. Die Elfenjungfrau, die ist.
Von den Gesichtszügen her.
Ich
kenne
die beide nicht.
Na, okay. Ja. So, und jetzt kommt aber, ich habe dann danach recherchiert, wer denn diese Schauspielerin ist. Und jetzt, was natürlich wirklich.
Ich durfte nicht recherchieren, genau. Weil mir wurde gesagt, entweder du findest es bis dahin raus, so selber, ne, gedanklich Kopf und so. Oder ich werde hier dann live on air gedemütigt.
Genau, das wirst du jetzt auch, denn ich sag dir jetzt, wer es ist. Und zwar ist es die Kate aus Lost. Was krass.
Ach,
ist,
Quatsch.
Oder? Ja. Das fand ich auch echt der Hammer. Also wir haben halt
ja, die hat ja auch kein Unterhemd an.
Ja, ja, richtig.
Und keine Jeans. Es gibt nackte.
Nee, nackte gibt's nicht. Die hatte, nein, wie heißt sie?
Kate.
Ja, die Schauspielerin.
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut.
Naja, die läuft in Lost halt immer nur im Unterhemd und in Jeans rum. Also das ist so die Standard, dreckiges Unterhemd. Die sieht ein bisschen aus wie Bruce Willis in Die Hard, nur als weiblich und jünger auf einer einsamen Insel.
Genau.
Und
das,
ach, Gott, ja,
ja, das ist halt schon so. Die sieht halt echt krass anders aus. Sie ist
die
halt
Ohren.
Schon, die Ohren natürlich. Und also ich bin echt nicht drauf gekommen, was ich auch ein bisschen schockierend fand. Aber gut, da habe ich dann natürlich noch mal kurz weiter recherchiert, denn die gute Kate aus Lost war im echten Leben 5 Jahre mit Dominic Monaghan zusammen, der in Herr der Ringe den Merry spielt, einen anderen Hobbit.
Und jetzt ist jetzt mir einiges klar.
Genau, und nämlich dieser Schauspieler wiederum hat auch bei Lost mitgespielt. Das war nämlich der Rockstar. Jetzt haben wir hier halt voll die Banden zwischen Lost, Hobbit, Herr der Ringe und so.
Stimmt, dass es der Rockstar mitgespielt hat, wusste ich noch. Aber das,
genau.
Und die waren zusammen?
Die waren im echten Leben 5 Jahre zusammen.
Ach.
Ja, also so schön
so viel aus der
Mädchen-Gossip haben wir jetzt durch. Also ich fand's ja ganz aufregend. So.
Das war die Kate.
Aber wieder
fast was für Galileo Mystery. Wie hängt das alles zusammen?
Ja, total. Ja. Das ist schon unfassbar so eine Hollywood-Szene. So.
Jeder mit jedem.
Was dann noch ganz nett war, also jetzt wieder zurück zu dem Film. In diesem hübschen Elbenort wurden dann eben die Zwerge einzeln eingesperrt. Und dann war eben zwischen der Lost Kate und dem Zwergenkönig, nee, ich meine, das war nicht der Zwergenkönig, sondern ein anderer Zwerg, hat man schon gesehen, dass es da so ein bisschen funkt. Was
knistert.
Es knisterte. Also zwischen einem Elb und einem Zwerg, was ja auch kurios ist, aber es ist ein schöner Zwerg gewesen, meinte sie, keine Ahnung. So, und was aber noch ganz nett war, also Legolas ist ja auch dabei und der hat dann so ein Amulett, was ein Zwerg hatte, sich angeschaut mit Fotos und dann hat er so gesagt, wer ist das und wer ist das? Und was dann in diesem Bild, was diese Bilder letztendlich waren, die Eltern von Gimli, was nett ist, weil Legolas im Herr der Ringe ja ein großer Kumpel von Gimli wird. So. Also wir haben also alle eingesperrt, Bilbo schafft es dann aber, der hat sich durch seinen Ring nicht eingesperrt, weil er sich unsichtbar gemacht hat, schafft es dann, die zu befreien. Und was dann kommt, fand ich sehr spektakulär, denn es war eine sehr schöne Szene, wie die fliehen aus diesem Elbenort und zwar in Fässern. Und sie sind in einem Fluss entlang gerauscht in diesen Fässern und da wurde gekämpft mit Elben und mit Orks. Und das war schon von der Animation und von allem her sehr, sehr super. Also fand ich gut.
Ja.
So, dann kommen sie an einen großen See und an diesem See, den müssen sie jetzt überqueren, weil sie ja doch diesen Auftrag haben, zu diesem Berg zu Smaug, dem Drachen da, wie gesagt, zu marschieren. Das heißt, die müssen jetzt über diesen großen See, da ist dann auch eine Figur, ein Händler, der die dort rüberschmuggelt und dann kommen die in diese Stadt, Seestadt, glaube ich, heißt das. Und ich sag das mal ist, so, das Venedig-Mittelerde.
Das mit Venedig-Mittelerdens und dreckig, es stinkt nach Teer und Fisch.
Genau. Gut, dort halten sie sich dann auf. Also es ist eine längere Szene eben in dieser Stadt. Die Bilder sind auch wieder ganz gut. Legolas hat noch mit so einem Mega-Ork einen Superfight. Letztendlich ist es dann so, dass der Bürgermeister die entdeckt, dass die Stadt die entdeckt und die aber sagen, okay, wir unterstützen euch, zieht ihr los und holt den Reichtum zu uns. Also die haben die jetzt nicht weiter aufgehalten. So, dann marschieren die Zwerge los zum Berg. Wir haben da noch so einen Nebenhandelsstrang, wie gesagt, mit Gandalf, der
kein Mensch verstanden
ja,
hat.
Der auch also wieder großen Kampf führt und Sauron sieht und so, aber gut. Das nur nebenbei.
Dieses Sauron habe ich auch nicht verstanden.
Ja, ich weiß auch nicht so. Und dann sind die eben vor diesem Berg, kommen dann noch ein paar Hindernissen rein. Und dann darf Bilbo alleine runter, was ich auch ein bisschen kurios fand, warum ausgerechnet er, also ich meine, weil er den Ring hat und irgendwie.
Das wissen die anderen ja nicht.
Ja, weil, weiß ich nicht. Auf jeden Fall durfte Bilbo dann alleine da runter. Und,
so ein Kristall holen.
Genau, um diesen Kristall zu holen, den dieser Zwergenmensch unbedingt braucht. So, und das da unten sieht wieder wirklich spektakulär aus. Also wir haben diese Bergwerk-Riesenräume mit unfassbar alles voll mit Diamanten und es ist alles riesig groß und das sieht schon super aus. Und da entdeckt er eben den Drachen, den Smaug, der langsam aufwacht. Was noch nett ist, die Vorlage oder derjenige Schauspieler, der Bewegungen und Aussehen, wie zum Beispiel das Auge, das man auch, glaube ich, am Anfang des Filmes sieht oder am Ende des letzten Teils, sowie die Stimme wird gesprochen von dem Sherlock-Schauspieler. Benjamin
Cumberland.
Genau. Was ich ganz witzig fand, weil ich fand irgendwie die Stimme im Deutschen so ein bisschen sehr nett und hoch. Ja, also die hat irgendwie nicht so richtig gepasst, fand ich. Also deswegen finde ich.
Also haben wir uns in der deutschen Version geschaut.
Genau. Also es wäre mal interessant zu sehen, wie die englische Version ist. Genau. Und ja, dann kommt halt eben der große Fight mit dem Drachen. Das große Finale rückt näher und irgendwann kommen die Zwerge auch mit nach unten, weil Bilbo es nicht alleine schafft und dann wird das Bergwerk wieder in Gang gesetzt. Dann kommt ganz viel flüssiges Gold zum Tragen. Also es ist sehr bombastisch. Es sind sehr coole Bilder und ja, letztendlich soll ich das Ende jetzt sagen, was jetzt am Schluss da passierte? Lassen wir jetzt mal offen sozusagen, was passiert mit dem Drachen, was passiert mit Bilbo und dem Zwergenkönig, aber das, ja, das ist so.
Das spoilern wir mal nicht.
Also insgesamt, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr wirklich an den ersten Teil erinnern, aber ich fand diesen Film eigentlich echt gut. Also der hat mir gut gefallen. Man hatte schöne Bilder, man hatte die Elben und gute 3D-Effekte. Ich fand ihn gut.
Mhm.
Tu nicht so.
Mhm. Also, Chris, du hast auch den ersten gesehen, ne?
Ich habe den ersten gesehen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich kann mich auch an relativ wenig jetzt noch im Detail erinnern. Was mich hierzu interessiert hätte, falls ihr euch an den ersten Teil oder an das Ende des ersten Teils hättet erinnern können, wie denn jetzt so dieser Übergang vom ersten zum zweiten Teil gestaltet worden wäre.
Keine Ahnung. Ich kann mich an den ersten nicht erinnern. Also ich habe ihn mit meiner lieben Frau im gleichen Kino gesehen und ich habe keinerlei Erinnerung an den ersten Film. Null, nada. Ich weiß noch, die Orks waren da. Hm. Ich weiß, dass sie am Ende irgendwo rumgeflogen sind, irgendwo am Ende, aber ich weiß nichts mehr.
Und, beziehungsweise da fällt mir fast wieder was ein, was ich übelst unrealistisch fand.
Beim ersten?
Ja, im ersten Teil, als plötzlich diese Bäume anfingen zu brennen.
Ja, das
war ja. Das erinnere ich nicht.
Ja, gut, da mag ich ja immer denken, okay, das ist halt Fantasy und das ist diesem Genre geschuldet vielleicht ein bisschen. Und aber ich habe mich definitiv auch vorher jetzt gefragt, was ist im ersten passiert? Und ich weiß es nicht mehr. Die einzige Erinnerung, also wenn man mich gebeten hätte, den ersten Teil zusammenzufassen, wäre es gewesen, kleine Männer laufen durch die Gegend in einer brasilianischen Soap-Opera.
Ja, also was auf jeden Fall im ersten Teil war die ganze Zusammenkunft der Zwerge in Bilbos Wohnung. Das hat, glaube ich, auch eine halbe Stunde des Films. Wie ein Zwerg nach dem anderen dann dazugestoßen ist und Gandalf da dann nochmal so richtig gefeiert hat.
Stimmt, ja. Aber jetzt, und ich wenn ich jetzt nicht diese ausführliche Zusammenfassung vom zweiten Teil nochmal bekommen hätte, hätte meine Beschreibung vom zweiten Teil nahezu exakt genauso ausgesehen. Kleine Männer laufen durch die Gegend, müssen irgendwo was machen, was sich mir sinnmäßig noch nicht so wirklich erschlossen hat. Also warum die jetzt diesen Kristall holen müssen, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Kurz eingenickt. Ich weiß nicht, was dieser Gandalf-Nebenhandlungsstrang bedeuten soll. Keine Ahnung, vielleicht fehlt mir da auch Wissen aus dem ersten Teil. Gut, hätte ich jetzt vorher gewusst, dass Kate mitspielt, ne? Dann hätte ich natürlich einen weiteren Grund gehabt, reinzugehen. Aber das habe ich ja vorher nicht gewusst. Ich fand diese eine Szene, die du auch angesprochen hast, wo die aus dem Elben-Schloss Nester irgendwie fliehen, wo die auf einem Wasser mit so Fässern fahren, das fand ich sehr, sehr, sehr schön, sehr toll durchchoreografiert. Also ich stehe ja nicht so auf Kampfszenen eigentlich, aber das war so die mit beste Kampfszene, schönste Kampfszene mit lustigen Elementen und so, an die ich mich erinnern kann seit langem.
Ja.
Also diese dann 20-Minuten-Szene natürlich, hat mir sehr gefallen. Man hätte so viel mehr kürzen können.
Ja.
Also ob das wirklich jetzt nicht möglich gewesen wäre, das in zwei Teile alles zu packen,
Wahrscheinlich hätte man das auch alles in einen Teil packen können, aber ich denke, nach dem Erfolg der Herr der Ringe-Trilogie wollte man halt
wahrscheinlich
da, ja, möglichst viel aus dem Hobbit da rausholen. Ich meine, ich habe das Buch selber gelesen. Ja. Das sind, wie viele Seiten sind das? Das sind maximal 300 Seiten. Mhm. Das hat man mal, wenn man gerade Lust auf Lesen hat, gerne auch mal in ein paar Stunden durchgelesen. Und ja gut, man hat jetzt in den letzten Jahren durch, oder das ist ja mittlerweile auch schon über 10 Jahre her, die Fans so ein bisschen angeködert.
Ja.
Und warum dann nicht den möglichst größten Profit noch rausziehen?
Ja, klar, unter den Gesichtspunkten kann ich das nachvollziehen. Aber jetzt, also, und das Kuriose ist, trotz dieser wenig Handlung, und es ist halt nicht der einzige Kinofilm, der wenig Handlung hat, ne? Es gibt ja jetzt auch noch andere Actionfilme oder sonst was, die wenig Handlung. Es ist passiert viel, aber man weiß, ich zumindest habe oft nicht so richtig zu 100% verstanden, worum es geht. Das liegt aber auch an mir vielleicht. Und obwohl es jetzt so wenig Handlung ist, obwohl es nicht viel, also man musste auch nicht nachdenken. Nee. Vielleicht hätte man nachdenken müssen, damit man es versteht, aber das ist, es ist alles sehr, sehr offensichtlich und sehr, sehr einfach. Was mich, zwei Punkte, weswegen ich auch hier schon fast häusliche Prügel einbezogen hätte. Selbst wenn ein Elbe in dieser komischen Wasserstadt durch den größten Dreck wartet und sich da prügelt und eine Kampfszene hatte, selbst danach sieht er noch aus wie aus dem Ei geleckt.
So sind halt Elben. Das ist schon okay.
Ja. Finde ich, der kann ja mal wirklich in so einem kleinen Drecksfleck auf seinem Rock
haben. Der hatte so eine Wunde mit so ein bisschen Blut, das war schon krass.
Ja, krass, der hat geblutet. Oh mein Gott. Ja, aber keine Sorge. Es passiert dem Legolas nichts. Und das ist der andere Kritikpunkt, den man aber jetzt niemanden so wirklich zum Vorwurf machen kann, weil wenn sich Legolas irgendwie da kämpfenderweise mit jemandem auseinandersetzt, weiß man, dass ihm nichts wirklich Schlimmes passiert, weil er kommt ja noch im dritten Teil und er wird danach noch in der anderen Trilogie sein.
Zumal Orlando Bloom spielt ja wieder den Legolas und man weiß ja jetzt, oder ich ging davon aus, dass Frodo und Legolas etwa im gleichen Alter sind. Man weiß jetzt auch, dass Bilbo doch einige Jährchen älter ist als
aber Frodo. Elben altern, glaube ich, langsamer.
Ja, ich glaube auch, dass das unterschiedlich, wie lange die leben so insgesamt. Dass die Elben, die leben über mehrere Jahrtausende.
Jahrhunderte. Ja. Wir sprachen nochmal von Jahrhunderten. Also ich glaube, da gibt es so eine unterschiedliche
Lebensdauer
und Entwicklung. Und das heißt, wenn ein Elbe altert, dann wahrscheinlich in 100 Jahren so viel wie ein normaler Mensch in 10 Jahren oder so.
Aha, okay.
Aber das ist jetzt völlig zusammengereimt und irgendein Herr der Ringe, der Hobbit-Fan, sitzt jetzt zu Hause und schlägt die Hände über den Kopf zusammen, meinetwegen. Gerne könnt ihr auch bei uns hier unter diesem Podcast kommentieren und uns hier
beschimpfen,
Maßregeln, alles gerne. Vor allen Dingen Beschimpfungen, da steht der Chris drauf. Also das, da gibt er sonst Geld für aus.
Definitiv.
Immer drauf. Aber trotz dieser wenigen Handlungen, ich fand sehr, sehr viele Bilder sehr schön. Mhm. Du warst ja schon in Neuseeland, ich noch nicht.
Ja.
Da bekommt man schon ein bisschen Lust, da mal hinzufahren. Mhm.
Ja, also ich war ja auch schon mal so 5 Kilometer weg von diesem Hobbiton.
Ah, okay.
Wirklich diese kleinen Häuser da stehen, diese Erdhügel. Größtenteils waren die damals schon wieder zurückgebaut. Da waren vielleicht auch die Szenen, die jetzt noch den Hobbit da betroffen hätten, vielleicht sogar schon abgedreht. Mhm. Was ich nur sagen kann, es ist wirklich, wenn man da nur mal diese 3-4 Häuser da anschauen will, es ist wahnsinnig teuer. Also man zahlt da für so eine Führung, wenn man diese 3 Häuser anschaut, gut und gerne dann mal astronomische Summen, also für mich astronomische Summen von 80 bis 100 Euro oder so.
Boah.
Also es ist jetzt nicht so, dass man da hinfährt und zahlt da 5 Euro und schaut die sich mal kurz an, sondern krass. Natürlich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 80 Euro waren. Es können auch 60 Euro gewesen sein. Auf jeden Fall war es dann ein Preis, der selbst den Leuten in unserer Gruppe, die jetzt wirklich große Fans waren, das so ein bisschen so vermiest hat.
Nee, aber ich, also davon unabhängig sind, finde ich die Bilder von Neuseeland sehr, sehr schön. Und
ja, auf jeden Fall.
Und auch die Animationen, die da teilweise gemacht wurden, also dieser Drache relativ schön gemacht, so wie weil ich das beurteilen kann, obwohl ich ja sonst weniger Science-Fiction-Zeugs mehr anschaue. Aber obwohl wenig Handlungen, aber sehr, sehr, sehr tolle Bilder. Und das reicht mir dann auch in dem Fall, um für mich jetzt schon zu entscheiden, dass ich mir den dritten Teil auch anschauen möchte. Wo das jetzt handlungsmäßig irgendwie hinauslaufen wird, keine Ahnung. Und für die schönen Bilder, das reicht mir auch. Also das, ja, Wir gehen auf jeden Fall in den dritten Teil.
Ja.
Und wir gehen dann aber wieder in das andere Kino.
Ja.
Ja. Es gibt hier so, es gibt in dieser Stadt ein Luxuskino und es gibt dann ein das normale Kino unter anderen Kinos.
In welchem wart ihr jetzt diesmal?
Das normalen. Und wir, davor waren wir im Luxus, was sich im Preisunterschied von circa 12, 13 Euro
okay.
zusammen
aus. Allerdings muss man natürlich sagen, dass ihr jetzt vom ersten Teil nicht mehr wirklich viel wisst, ist halt jetzt die Frage, inwieweit
also das man haben
jetzt wieder zurück zum alten Kino da schwenken sollte.
Ja, aber vom zweiten weiß ich jetzt auch definitiv nicht mehr so viel, wenn ich das jetzt nicht gehört hätte. Nein. Also trotzdem würde ich sagen, wer sich ein bisschen dafür interessiert hat, wer die Herr-der-Ringe-Filme gut fand, wird eh reingehen. Aber ich möchte nicht davon abraten, reinzugehen. Und wenn ich das so auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würde, würde ich diesem Film, glaube ich, eine 7 geben.
Ja.
Du, mein Schatz, auch?
Ja.
Claudia gibt auch eine 7. Chris hat keine Ahnung.
Aber ich werde mir auf jeden Fall noch mein eigenes Bild bilden oder meine eigene Meinung bilden können. Ich werde jetzt wahrscheinlich Anfang Januar werde ich da mal reingehen können.
Ah, okay.
Und dann kann ich vielleicht im Nachhinein vielleicht nochmal kommentieren, wie viel es mir wert gewesen wäre.
Ja.
Aber für mich steht quasi jetzt schon fest, dass ich in den dritten Teil auch gehen werde. Von daher.
Ja, klar, wenn man das Buch gelesen hat, ist es vielleicht anders.
Ja, wobei ich mich an das Buch wirklich nicht mehr erinnern kann. Das ist mit Sicherheit jetzt auch schon 10 Jahre her.
Der Hobbit, die Geschichte der Verdrängung. Keiner weiß mehr was.
Ja, bei mir war das damals noch so, ich habe den Hobbit, das kleine Büchlein bekommen und die Trilogie, alles zusammen.
Okay.
Hab dann dieses kleine Buch der Hobbit gelesen und danach hatte ich dann so diese dicke, fette Trilogie vor mir. Insgesamt wahrscheinlich.
Ja,
okay. Keine Ahnung, ich muss raten, 1200 bis 1500 Seiten dann. Insgesamt.
Insgesamt.
Und ich habe dann vom ersten Teil noch 100 Seiten gelesen, dann war es aber dann auch vorbei. Und dadurch, dass die Filme dann quasi schon rauskamen oder schon draußen waren, habe ich mich dann eher auf die Filme beschränkt. Aber Hobbit hatte ich halt das Buch gelesen. Das war schon sowas, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, das sollte ich vielleicht jetzt auf jeden Fall nochmal anschauen.
Ja. Aber erzähl mal was von Disconnect.
Ja, ich fange vielleicht gleich mal mit dem Positiven an. Also ich saß drin im Kino und habe gedacht, ah, okay, was könnte denn jetzt kommen? Ich habe mich jetzt nicht wirklich informiert, welche Filme da jetzt neu starten, aber die ersten Bilder waren jetzt erstmal sehr vielversprechend. Also ich kann sagen, die ersten 2 Minuten, man hat eigentlich nur eine nackte Brust neben der nächsten nackten Brust gesehen. Ich muss dazu sagen, ich war da mit meiner Freundin dort, die fand das am Anfang nicht ganz so toll, aber ich war wirklich froh. Allerdings nach 2 Minuten ging das Ganze so ein bisschen nach hinten los, weil dann hat so ein Mann angefangen, sich auszuziehen. Das hat mir dann so ein bisschen weniger Freude bereitet. Aber das war dann auch wirklich nur der Aufhänger. Im Großen und Ganzen ging es da über die Abhängigkeit des Menschen vom Internet oder nicht nur über die Abhängigkeit, sondern auch inwieweit man fahrlässig anderen Leuten übers Internet vielleicht vertraut, inwieweit man seine Daten einfach so preisgibt, ohne sich zu überlegen, was vielleicht später damit angestellt werden kann. Also wir haben da 3 Handlungsstränge in dem Film, die untereinander sehr, sehr schön durch einzelne Personen auch verknüpft werden. Wir haben da zum einen ein junges Pärchen, die Frau hat vor kurzem ihr Kind verloren, kann mit ihrem Mann über diese Situation nicht wirklich reden. Also er ist in Trauer, kann sich darüber nicht unterhalten, weil er zu sehr verletzt ist durch die ganze Geschichte. Die Frau wendet sich ans Internet, findet dort Leute, mit denen sie sich unterhalten kann, geht da auch sehr offenherzig mit ihrer ganzen Lebensgeschichte um, gibt auch Kreditkartennummern und so weiter preis.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Also falls ihr jetzt ein komisches brummendes Geräusch hört, das ist keine Audioschleife oder so. Unser Kater möchte unbedingt mit podcasten.
Der schnurrt gerade
etwas. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht habe, Chris.
Überhaupt kein Problem. Führt dann im Endeffekt dazu, dass die Familie überschuldet ist, dass es droht, dass sie das Haus verlieren, dass sie all das verlieren, was sie sich bis jetzt aufgebaut haben. Es ist noch ein relativ junges Paar. Ich würde es jetzt mal so auf Anfang 30 etwa schätzen.
Mhm.
Es stellt sich dann auch heraus, dass es gar nicht so einfach ist, die Verursacher Ding festzumachen, weil es über Internet alles verschlüsselt ist. Sie gehen dann zwar auf die Suche nach dem Verursacher, gestaltet sich dann aber auch alles nicht so ganz einfach. Also da werden dann auch falsche Verdächtigungen ausgesprochen. Man weiß nicht, ob man sich mit der Situation umgehen kann. Im ersten Moment wird der Eindruck erweckt, eventuell könnte es sich bei dem Mann um den Spieler handeln, der eventuell das ganze Geld verzockt hätte. Das bestätigt sich aber dann nicht. Wir haben einen zweiten Handlungsstrang einer Familie, die einen, ich würde ihn mal auf 15 schätzen, 15-jährigen Sohn hat, der relativ zurückgezogen lebt. Sein großes Hobby ist die Musik. Er hat da jetzt zwei Klassenkameraden, die ihn so ein bisschen hänseln oder auch mobben wollen, die ihm jetzt dann unter Angabe eines, oder die sich quasi im Internet auf irgendeiner Kontaktplattform mit einem falschen Profil anmelden, die ihm dann Nachrichten schicken, die ihm vortäuschen, sie seien eine Frau, machen sich da einen Spaß zu sehen, ja, wie er reagiert, beobachten ihn dabei. Es geht dann so weit, dass sie von ihm dann Nacktbilder fordern, die sie dann auch bekommen und ihn darauf, halb öffentlich dann so verspotten mit einer gewissen Reaktion, dass der Junge sich dann was antut.
Oh Gott.
Der dritte Handlungsstrang, mit dem die ganze Geschichte startet, ist, dass es da wie so eine Art, ich mag jetzt nicht sagen Kommune, aber ein Haus, in dem jetzt verschiedenste Jugendliche wohnen, die sich vor der Kamera ausziehen,
wird alt. Ey, da wird doch relativ viel sich ausgezogen. Das war doch
noch. Ja, das war der anfängliche Handlungsstrang. Okay. Ja. Wir haben da einen jungen Mann, der wird als 17, 18, 19-Jähriger verkauft. Der versucht über Internet da sein Geld zu verdienen. Ja, eine Journalistin wird auf ihn aufmerksam. Sie interessiert sich für seine Lebensgeschichte, fängt am Anfang so ein bisschen an, sich mit ihm zu unterhalten. Er geht am Anfang davon aus, dass sie auch jetzt so eine typische Kundin ist. Das ist er aber nicht. Also sie will jetzt in erster Linie erstmal keinen Sex mit ihm. Das ändert sich später dann auch, wenn sich die Beziehung so ein bisschen vertieft und sie sich dann mehr auf ihn einlässt. Sie interessiert sich einfach für die Hintergrundgeschichte. Merkt dann aber später auch, je mehr sie sich auf ihn einlässt, dass sie dann auch die Kontrolle über die Situation verliert und dann auch die Möglichkeit, ihn zu schützen, verliert. Also sie sichert ihm am Anfang noch zu, solange er nur mit ihr über diese ganze Geschichte redet, dass sie ihn schützen könnte und sie könnte sicherstellen, dass seine Aussagen oder dass er persönlich von seinem, ich nenne ihn jetzt mal, Herbergsvater jetzt nicht belangt werden könnte, weil es nicht rauskommt, zu schützen, dass das nicht aufgeht und auch der Verlag oder der Fernsehsender lassen sie im Endeffekt dann so ein bisschen im Stich. Und sie merkt dann relativ schnell, dass auch sie sich, obwohl sie eigentlich gedacht hat, okay, sie ist jetzt eigentlich eher die Person, die jemand anderen da, die über jemand anderem steht und ihn schützen kann, dass sie dann plötzlich selbst in einer verletzlichen Position steht.
Okay.
Also es ist eigentlich ein sehr, sehr vielschichtiger Film, muss ich sagen. Also es geht, wie gesagt, um Mobbing, dann auch um finanzielle Aspekte, das vielleicht auch nicht jede Verdächtigung, die man so schnell mal äußert, dass die dann auch wirklich den Tatsachen entspricht, weil über Internet man nie wirklich eine Person für die halten kann, die sie vielleicht ist oder Personen auch ganz falsch einschätzt. Was ich am Ende relativ schön finde, ist, dass man einzelne Figuren hat, die dann diese drei Handlungsstränge so ein Stück weit verbinden. Also wir haben dann so diesen Familienvater mit dem Sohn, der sich was antut, der gleichzeitig der Anwalt des Verlags ist oder der Fernsehanstalt.
Okay.
Und wir haben dann auf der anderen Seite haben wir noch den Vater des Jungen, der quasi den anderen Jungen mobbt, der gleichzeitig aber auch den Ermittlungen nachgeht, um den Kreditkartenbetrug dann quasi aufzudecken. Also die ganzen verschiedenen Handlungsstränge verbinden sich hinten raus ein Stück weit und es kommt dann zu einem fulminanten Ende. Das Ende will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also da sind beide Enden möglich, also Mord und Totschlag. Oder auch die Überlegung, okay, inwieweit macht uns das alle nachdenklich und wir können, indem wir darüber uns Gedanken machen, da vielleicht doch was ändern oder in uns selbst dann ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, dass das Ganze zu einem schönen Ende führen.
Also Post-Privacy, wir geben jetzt alles im Internet preis.
Nein, nein, das mit Sicherheit nicht. Also das mit Sicherheit nicht. Also ich denke mal, wir leben in einem Zeitalter, in dem es nicht mehr möglich ist, sich ganz dem Internet zu verschließen. Und die ganzen Affären, die jetzt ja doch auch öffentlich geworden sind, sei es jetzt NSA, Snowden oder was auch immer, zeigen ja auch, dass wenn man da auch nur kleinste Sachen im Internet veröffentlicht, dass wenn man da nur lange genug danach sucht, man immer was finden wird. Nur ein Stück weit sollte man da einen vernünftigen Mittelweg gehen. Und manchmal ist es wirklich besser, man sucht da das private, persönliche Gespräch, bevor man jetzt alles wirklich übers Internet austrägt. Das ist vielleicht so der Grundgedanke oder die Anregung, die jetzt vielleicht hinter dem Film steht. Also ich fand es einen sehr, sehr guten Film, vor allem, weil er wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Und meiner Meinung nach auch noch ja ein absolut akut aktuelles Thema anspricht.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe so mir so die Zusammenfassung ein wenig überflogen und dachte auch, ja, das Thema ist wirklich also ein Film, der jetzt mal so am Puls der Zeit ist eine blöde Formulierung, aber der ja so ein sehr aktuelles Thema aufgreift und nicht irgendwie nochmal so ein zum x-ten Mal der Mann trifft Frau und die verliebt sich in Freundin Geschichte auf aus selbst. Und da habe ich mich gewundert, der ist ja eigentlich schon recht alt, ne? Habe ich das denn richtig gelesen, dass der schon vor 2 Jahre alt ist in den USA gewesen, oder? Kann das sein?
Also ich habe auch beim Recherchieren dann rausbekommen, dass er wohl schon 2012 zumindest gedreht wurde, ob er da jetzt auch schon gezeigt wurde, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob er dann 2012 und 2013 gedreht wurde und dann jetzt vielleicht erst Ende des Jahres rauskam, das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt allerdings davon aus, dass jetzt zumindest, wenn er in der Sneak Preview läuft, dass er jetzt in Deutschland noch nicht auf dem Markt war. Gehe ich jetzt erstmal aus.
Ich meine nur, dass der relativ früher schon in den USA eingelaufen ist. Und dann ist es so, was mich sehr interessiert hat, als ich mir den Cast durchgesehen habe, der Darsteller, der männliche Hauptdarsteller des Rechtsanwaltes, wie heißt er gleich?
Rick Boyd.
Wie?
Und das war die Rolle, Jason Bateman.
Jason Bateman, genau. Das ist ja in dem Film, glaube ich, eine sehr ernste Rolle angelegt. Oder die Rolle ist ja sehr ernst angelegt. Also dieser Film hat ja sowieso reichlich wenig komische Momente, denke ich.
Ja, doch ein Stück weit schon, gerade wenn es darum geht, wie diese Journalistin dann mit diesem, ja, ich mag ihn jetzt nicht Prostituierten nennen, aber wie sie dann halt sich an diesen Stripper quasi annähert, da gibt's schon lustige Momente, auf jeden Fall, aber es hat doch einen sehr, sehr ernsthaften Touch, auf jeden Fall.
Ich frage mich, wie nimmt man dem, wie heißt der Schauspieler jetzt?
Jason Bateman.
Jason Bateman, ich vergesse den Namen immer. Nimmt man ihm diese ernste Rolle ab, richtig? Weil ich glaube,
es hängt ganz, ganz stark damit zusammen, ob du eine Person schon mal in einer anderen Rolle zuvor gesehen hast. Also wenn ich jetzt beispielsweise jetzt Herr der Ringe mir angeschaut habe oder auch Harry Potter und ich sehe diese Rolle dann danach in einer anderen, anderen Verfilmung, dann sind das immer noch Frodo und Harry Potter für mich. Aber ich habe ihn jetzt beispielsweise noch in keiner anderen Rolle gesehen, deshalb bin ich jetzt voreingenommen rangegangen und ich habe ihm die Rolle schon abgenommen, doch.
Also wir haben den gesehen, vor allen Dingen natürlich in der, wer sie noch nicht gesehen hat, dringend schauen, fulminanten, verrücktesten Sitcom, die es gibt, nämlich Arrested Development. Da hat er den Michael Blue gespielt. Michael Blue, glaube ich.
Der ist das,
okay. Ja, ja. Mhm. Den Michael Blue gespielt und danach nochmal in irgendeiner Comedy mit irgendwie der Suki von Gilmore Girls, ich weiß es nicht. Also ich kenne ihn zumindest, Arrested Development ist sehr, sehr grotesk. Deswegen bringe ich ihn immer so in Verbindung mit eher lustigen Geschichten. Deswegen hat mich das jetzt sehr interessiert. Also klar, wenn du ihn jetzt nicht aus der lustigen Ecke kennst, fällt dir das jetzt nicht schwer? Oder hast du nicht diesen Hintergrund, dass du sagst, ja, das nehme ich dem jetzt nicht so richtig ab, aber wenn er ohne Vorgeschichte jetzt für dich diese seriöse Rolle spielen kann, umso besser.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es war jetzt nicht so, dass das war jetzt keine Komödie, in der es jetzt eine ernsthafte Rolle war und die hat er dann gespielt. Das wäre vielleicht dann ein bisschen komisch gewesen, aber es war insgesamt doch eher so ein vielleicht doch ein tragischerer Film, wenn man die ganzen Hintergründe sich betrachtet.
Ja, das klingt jetzt nicht nach einem lustigen Freitagabend. Wir trinken Bier und schauen zu fünften Film an.
Ja, die ersten zwei Minuten schon.
Ja, okay. Ja. Ich kann hier in der Endlosschleife schauen.
Die ersten zwei Minuten waren relativ gut, muss ich sagen.
Aber ist ja schon. Ja, aber ist ja schön. Also finde ich auch toll, dass da so ein aktuelles Thema dann aufgegriffen wird. Und würdest du es denn jetzt, also der kommt morgen Abend im Fernsehen und ich überlege, schaue ich den oder schaue ich nicht? Und ich frage dich, würdest du dann sagen, ja, schon,
ja? Ja, doch, das schon. Also ich denke schon, das ist ein sehenswerter Film, das auf jeden Fall. Gut, Sneak Preview kostet bei uns jetzt 4,50 €. Dafür fand ich das absolut in Ordnung. Aber es wäre jetzt kein Film, wegen dem ich jetzt extra jetzt ins Kino gehen würde. Mhm. Oder wegen dem ich jetzt sagen würde, okay, der kommt jetzt samstags abends, ich gehe jetzt nicht auf die Party oder ich gucke mir jetzt nicht dieses Handballspiel an oder weil dieser Film gerade läuft. Das okay. Jetzt mit Sicherheit nicht, aber das ist ein Film, den man sich schön mal angucken kann. Das auf jeden Fall.
Okay. Mhm.
Also das ist halt, ich glaube, der größte Unterschied zwischen diesem Film und Herr der Ringe ist der Hobbit ist wahrscheinlich sogar noch der Preis, also was die ganze Produktion kostet. Also der war da dann doch, gehe ich mal von aus, relativ billig gehalten. Ich weiß jetzt nicht, was das Line-Up da jetzt gekostet hat.
Naja, da war ja noch der eine von sag mal schnell, Verbrennung, Verleuchtung,
Verblendung.
Nee. Verblendung. Vergebung, vergessen.
Ja.
Dieser, The Girl with the Dragon Tattoo.
Ich könnte jetzt noch, also die acht Hauptdarsteller oder die erwachsenen Hauptdarsteller einfach mal runterlesen. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen vielleicht dann doch. Also wir hatten da Paula Patton als quasi die Frau von.
Da war doch noch irgendjemand, da muss man mal kurz in der IMDb nachschauen. Lies mal vor.
Okay.
Nee, lies mal vor, vielleicht fällt mir ja der andere dann auch ein, was wo der mitgespielt hat. Lies ruhig mal vor.
Okay, also wir hatten Paula Patton, dann hatten wir Alexander Skarsgård.
Genau, den meine ich.
Okay.
Weißt du noch, wo der, wie heißt es denn?
The Girl with Verblendung.
Verblendung, Vergebung, Vergessen.
Diese drei Filme, die
Bücher. Henning genau. Mankel, nee, nicht Henning Mankel, oh, Gottes Willen.
Von einem Skandinavier auf jeden Fall.
Lars
Stigson.
Stiglason oder keine Ahnung.
Ja, genau, Stiglason.
Ja, genau, diese Trilogie, da hat er doch den Ermittler gespielt, glaube ich.
Den Journalisten?
Ja, Kalle Blomqvist.
Ja, genau, den mochte ich auch echt gern.
Ja.
Ja, dann wäre das ja nochmal ein Grund, den anzuschauen.
Ja.
Also wir hatten dann noch Michael Nyquist oder Michael
Nyquist. Ja, der ist Nyquist. Es. Ja, Michael Nyquist.
Dann hatten wir noch Jason Bateman, Hope Davis, Andrea Riseborough und Max Thiriot. Also wenn ich die jetzt alle wirklich richtig ausgesprochen habe, das weiß ich natürlich jetzt nicht.
Ja, das mit der Aussprache von Namen ist ja manchmal ein Problem.
Richtig, richtig, richtig. Vor allem, wenn man da jetzt nicht wirklich in der Materie drinsteckt, da kann man sich da gerne mal vertun.
ja. dann machen wir mal weiter mit dem dritten Film, den wir gesehen haben.
Genau.
Wenn wir hier schon über Filme sprechen. Und da hatten wir uns vor längerer Zeit schon mal einen Film auf die Liste gesetzt. Oder ich habe den, glaube ich, auf die Liste gesetzt bei uns. Und namens Sightseers. Ja, also von Sightseeing. Und da geht's um ein englischer Film, der eigentlich schon ein paar Preise abgesahnt hat, auch irgendwie Independent Festivals und mehrfach hatte ich davon gehört. Jetzt allerdings nicht so fürs große Kino, sondern so Independent Kino und habe ich mal auf die Liste gesetzt und dann haben wir ihn letzten Sonntag geschaut und wir dachten nach einer halben Stunde, machen wir aus. Das bringt nichts, also das führt hier alles zu nichts, das ist ein bisschen zu komisch. Und dann haben wir es aber doch zu Ende gebracht, möchte ich fast sagen, weil es uns ja doch interessiert hat, wo das alles hinführen kann, soll, will. Und nun ja, was soll man sagen zu Sightseers? Ich glaube, der Begriff skurril ist ja meistens eher so positiv behaftet.
Also ich fand den, glaube ich, nicht so schlecht, wie du ihn fandest. Also ich fand ihn auch sehr skurril.
Ja.
Ja.
Also ich finde skurril im negativeren Sinne beschreibt es ganz gut. Mir fällt kein richtiger Begriff dafür ein.
Oder so einen anderen Film vielleicht, den du auch skurril im negativen Sinne fandest?
Nee, sowas weiß ich nicht. Also nee. Also es gibt Filme, mit denen ich, also der erste...
Erzähl doch mal, um was es geht.
Ja, es geht in dem Film um ein sehr, sehr skurriles Paar.
Also das könntet jetzt quasi auch ihr sein.
Ja, ein bisschen schon. Also der Hauptdarsteller Chris trägt einen Vollbart.
Ja,
das würde doch schon mal jetzt so...
Das passt. Allerdings ist er wahrscheinlich, vermutlich irischen Ursprungs, denn sein Vollbart ist rot. Ne? Meiner ja nicht. Und wie sich Chris und Tina kennenlernen, weiß man nicht so genau.
Die sind aber auch erst seit 3 Monaten
zusammen. Sie sind sehr kurz zusammen, aber man weiß es nicht so wirklich. Auf jeden Fall holt Chris Tina ab zu Hause. Die wohnt bei ihrer Mutter. Altersmäßig sind die so anzusiedeln. Ende 20, Anfang 30. Eher Anfang 30.
Ich hätte eher Ende 30 gesagt.
Mitte 30 sind sie ungefähr vom Alter her.
Ja, das würde ja dann auch passen.
Ja.
Immer mehr Parallelen.
Ja, immer mehr. Es kommen noch mehr. Wart's ab.
Also den Bart kann man färben.
Ja. Er hat ein paar Pfund mehr auf den Rippen als ich, behaupte ich jetzt mal ganz.
Das kann man noch mehr.
Tina wohnt bei ihrer Mutter noch. Eine nicht vorhandene Parallele.
Ja.
Und Chris holt sie ab und sie fahren mit einem Wohnwagen in den Urlaub. Und zwar durch England. So, das ist das Setting, sage ich mal, für den Anfang. Wie die beiden sich vor 3 Monaten kennengelernt haben, ist mir nicht klar geworden. Weiß man auch, glaube ich, nicht. Wird da nicht gesagt. Und für Tina ist das so ein bisschen auch Ausbruch von zu Hause. Sie emanzipiert sich so ein bisschen von ihrer Mutter, hat jetzt wohl da das erste Mal irgendeine Form von Beziehung. Und sie fahren so fröhlich durch die Gegend. Und dann kommt es am ersten, wenn wir das hier nicht überleben, dann hat der Kater uns umgebracht. Kommt es in der ersten Ortschaft oder bei der ersten Station ihrer Reise, sag ich mal, zu einem kleinen Zwischenfall. Also Chris regt sich tierisch auf über jemanden, der ein Papier irgendwo fallen lässt. Also Halsschlagader wird direkt dick und er will den Typen beschimpfen im Bus oder beschimpft ihn sogar. Mhm. Und justament hinterher, irgendwie 2 Szenen später, auf dem Parkplatz, überfährt er diesen Typen.
Beim Ausparken.
Beim Ausparken, aus Versehen. Mhm. Typ tot. Sie müssen dann zur Polizei. Und das war dann so ein Versehen, Unfall, schlimm alles, aber naja, nun gut, er ist tot. Und da denkt man sich schon so, das ist sehr komisch. Und in dieser Beziehung zwischen Chris und Tina, da wird einem auch, das findet man alles so ein bisschen komisch. Und es ist wie ein bisschen so, als wenn sie sich gerade erst kennenlernen würden auch. Und sie fahren dann auf den nächsten Campingplatz und machen es da sich ein bisschen gemütlich. Und es kommt auch zu relativ expliziten Sexszenen zwischen den beiden, die nicht unbedingt jetzt muss man nicht gesehen haben. Also ich weiß nicht, das hätte dem Film jetzt auch in keinster Weise handlungstechnisch geschadet, wenn es die nicht gegeben hätte.
Ja.
Braucht es nicht. Also an einer Stelle ist es mal nötig, um die Handlung voranzutreiben in gewisser Hinsicht, aber nee, also auch nee.
Macht sie denn hübsch?
Nein.
Nein, 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 nein.
Wieder eine Parallele.
Mein Gott. Weit entfernt davon. Sie lernen dann neue Leute kennen auf diesem Campingplatz und da kommt es dann auch relativ schnell dazu, dass er ist so ein bisschen neidisch auf den einen, weil er ist Schriftsteller und Chris möchte eigentlich auch gerne Bücher schreiben. Und lange Rede, kurzer Sinn, er bringt ihn um. Und zwar, weil er ihn für arrogant und affig hält und morgens bei einem Spaziergang, den der Herr macht, läuft er hinterher, schlägt ihm einen Stein auf den Kopf und legt ihn in die Ecke und tot ist er. Er erzählt das Tina nicht, sie kommt aber relativ schnell hinter und ist ein bisschen irritiert, abgestoßen, aber findet jetzt irgendwie so, der Ausbruch von zu Hause und die Freiheit, die er ihr gibt, ist jetzt wichtiger als dieser eine Todesfall. Und im weiteren Verlauf der Geschichte kommt es dann zu immer mehr Todesfällen. Also es werden immer mehr Leute umgebracht. Chris erschlägt dann noch einen komischen Wanderer, der ihn, sie kritisiert, dass der Hund, also sie lesen dann einen Hund auf, den sie von jemandem mitnehmen, den sie umgebracht haben. Und der Hund kackt dann irgendwo da in die Highlands und der Wanderer möchte, dass sie es wegmachen. Das lässt sich Chris nicht gefallen und schlägt ihm den Schädel ein. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch. Sie kommen irgendwo hin, haben Ärger und bringen die Leute um. Irgendwann.
Also das ist schon ein bisschen lustig auch.
Ja, eigentlich schon.
Ja,
es ist einfach so, also von der Darstellungsweise ist es einfach total crazy so.
Das ist halt so total realistisch.
Ja, es ist ganz cool.
Also man hört das, so wie man das jetzt, wenn man das jetzt so erzählt, könnte man meinen, das ist ein lustiger Film.
Ja.
Aber das ist nicht lustig.
Und die Frau ist auch irgendwie so komisch, so dass sie halt, ja, die nimmt es halt dann schon immer irgendwie so hin und ist dann wieder, also das ist.
Normal. Es passieren dann auch so Szenen, wie zum Beispiel, als sie den Hund auflesen, Benjo, kommt eine Rückblende und man sieht, wie zu Hause die Frau, die Tina auch einen Hund hat und mit ihrer Mutter da irgendwie zugange ist und dann klingelt's und dann läuft Benjo durch die Wohnung und springt irgendwo hin und auf einmal springt er in die Stricknadeln und stirbt dabei. Also er liegt auf dem Rücken und hat die Stricknadeln in seinem Körper und ist tot.
Boah.
Ja. Und naja, dann irgendwann geht auch Tina mal dazu über, jemanden umzubringen, weil sie gerade in einen Junggesellinnenabschied und Chris knutscht mit einer von den Damen, was dann dazu führt, dass sie diese Dame dann die Brücke runterwirft und sie stirbt. Es kommt ein Fahrradfahrer mit einem Camping-Wohnmobil-Anhänger, den schmeißen sie die Klippen runter. Es reiht sich eigentlich so ein Todesfall an den anderen ran. Und man merkt irgendwie, dass sie ruft dann mal ihre Mutter an und möchte wieder nach Hause. Und es kommt dann auch zu so einem Spannungsverhältnis zwischen den beiden. Und sie muss dann so ein bisschen abwägen, ob die Freiheit, die er ihr gibt, ja, das wert ist. Und dass er ja eigentlich ein Mörder ist, ein vielfacher Mörder. Und er macht ihr dann auch noch zum Vorwurf, dass sie eine Frau umgebracht hat. Könnte er ja nicht, ne? Wo er den Tagen davor jeden Tag irgendwie einem Typen den Schädel eingeschlagen hat. Naja, und dann kommt es zum vielleicht tragischen, vielleicht glücklichen, vielleicht einzigst möglichen Ende, wo dieser Weg hinführen kann. Also es wurden da in den Kritiken Parallelen gezogen zu Natural Born Killers oder Bonnie und Clyde und Thelma und Louise und das stimmt schon alles irgendwie so ein bisschen, aber auch ein bisschen nicht. Es ist ein sehr, sehr kurioser englischer Highlands Road-Movie-Gemetzel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich dir den Film empfehlen kann, ob ich sagen würde, ja, schau ihn dir an, oder ob ich sagen würde, spare dir die 90 Minuten deines Lebens.
Ja, er lässt einen etwas ratlos zurück.
Ja, ratlos. Also was wollte er damit sagen? Die Emanzipation von Tina gegenüber der Welt oder hab besser immer eine kleine Tüte für den Hundehaufen mit dabei, sonst sonst wirst du beschimpft und musst jemanden umbringen. Also es ist sehr, sehr, sehr komisch alles. Ich glaube, wenn man so die erste halbe Stunde geschaut hat und dann kann man entscheiden, ob man den Film zu Ende schauen möchte oder nicht.
Mhm. Ist das dann so dieser typisch britische Humor oder auch?
Ja. Ja, eigentlich schon. Aber auch wieder nicht.
Ja, ich finde, es ist so ganz eigen irgendwie. Also an sich hört sich das ja auch echt, wenn es mir jemand so erzählen würde, würde ich den Film, glaube ich, auf jeden Fall schauen. Also man kann es schwer beschreiben. Diese
Sexszenen sind halt so total eklig und unnütz.
Ja, ja.
Geh bitte.
Ekelig.
Beschreib doch mal.
Ja, nee, also ich denke mal, auch bei euch gibt's Videotheken, wo du dir einen Film ausleihen kannst oder setzt ihn sonst bei Larfilm oder Watchever auf die Liste.
Ja, das ist halt, weil diese zwei einfach so komisch sind und dann in diesem abgerockten Wohnwagen und so, das ist halt alles so von der Darstellungsweise, dann dieses Realistische, das ist einfach so
nicht schön. Es gibt vielleicht Freunde des Wohnwagens und des Campens, die finden das gar nicht so schlimm, aber ja, wir sind nun mal, also wir sind definitiv keine Freunde des Zeltes, des Wohnwagens und des Caravans und deswegen hat uns der Film auch in der Hinsicht nicht abgeholt. Sie laufen den ganzen Tag in Gummistiefeln rum und das ist schon sehr, 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 sehr komisch.
Ja.
Also ich würde den Film, glaube ich, also wenn ich so Punkte vergeben könnte, würde ich ihm 4 geben von 10.
Ja.
Oder?
Ja.
Nicht mehr. Und ja, wenn du irgendwann mal drüber stolperst, also ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwann mal samstagsabends bei ProSieben um 20:15 laufen wird.
Aber vielleicht 2 Uhr nachts mal auf Arte.
Ja, das kann.
Ja, auf Arte kann ich ihn mir gut vorstellen, irgendwie so mal donnerstags abends 22 Uhr.
Ja.
Ich meine, er hat ja Preise abgesahnt, ne? So ist das nicht. Und es gibt da auch bestimmt eine gewisse Berechtigung für und ja, wir haben da vielleicht auch nicht so richtig den Zugang zu gefunden zu dem Film.
Ja.
So schaut's aus. Also Sightseers, Daumen zur Seite. Kann man machen, muss man nicht.
Genau.
So schaut's aus. Und da wir jetzt ja hier im Sneakpot die Weihnachtsfolge übernommen haben, dachten wir noch, wir wollten mal so ein bisschen darüber sprechen, was für Filme traditionell früher oder jetzt oder sowieso zu Weihnachten bei uns zu Hause laufen. Ob es da so Traditionen gibt. Ich habe mich zuletzt mit jemandem aus Norwegen unterhalten. Und in Norwegen gibt es zum Beispiel wohl die Tradition, dass sehr, sehr viele Menschen einen Film zu Weihnachten gucken. Und sogar der norwegische Ministerpräsident twitterte ein Bild von sich, wie er vor dem Fernseher saß und diesen Film sich anschaute. Und da wollten wir einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was für Filme es da gibt, die man so Weihnachten anschaut. Was?
Drei Haselnüsse für ein Aschenbrödel.
Ja, die berühmten tschechischen Märchen.
Ja.
Ja, das ist aber auch echt ein schöner Film.
Nie gesehen,
muss ich schon sagen. Und der kleine Lord.
Ja, der kleine Lord kann man sich anschauen, wenn man nebenher noch
den Christbaum schmückt.
Den Christbaum schmückt.
Ja.
Oder Heinz Becker Weihnachten.
Ja, das erinnere ich auch, aber das scheint wohl auch so ein Lokalgeschichte-Ding zu sein.
Ja, mit Sicherheit, klar.
Ja. Also
ja.
Nee, erzähl ruhig.
Also für mich gibt's jetzt wirklich nicht so diesen Muss-Film.
Ja?
Ich denke, mit einer gewissen Zeit verliert da auch jeder so seinen Reiz. Klar, gut, eine Zeit lang schaut man dann auch an Silvester jedes Jahr so Dinner for One. Aber irgendwann kennt man den Film dann auch mal auswendig und dann hat sich's auch ausgeguckt.
Bis auf tatsächlich Liebe, den kann man natürlich jedes Weihnachten schauen.
Ja, also
ja, sicher, das sind beide so.
Ja, klar. Wenn meine Frau jedes Jahr etwas schauen kann, dann kann ich das auch schauen oder muss es schauen oder will es. Ich will es natürlich schauen,
ja.
Wenn meine Frau das schauen will. Wobei der Film, also da muss ich auch schon zugeben, von unter dem Oberbegriff romantische Komödie, doch schon einer von denen ist, die ich mir gerne dann noch als zweites oder drittes Mal anschauen kann.
Ja, ist schon lustig.
Und der spielt auch zu Weihnachten, ne?
Ja.
Ja, also den, und das war übrigens auch der Film, den der norwegische Ministerpräsident sich selber fotografierend bei Twitter reinstellte. In Norwegen ist das wohl auch der Weihnachtsfilm, den man sich da immer anschaut. Insofern.
Aha.
Ja. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht, ich glaube, das kommt auch, wie du es eben schon mal andeutest, auch so Lebensphasen an. Also wenn man früher 15, 16, 17 war und dann nach Weihnachten irgendwie sich abends noch vor die Glotze gehauen hat, wenn alles vorbei ist. Da kam eigentlich immer Stirb langsam irgendwo auf RTL oder Pro7 oder Sat1, was man dann ja auch schon fast traditionell geschaut hat. Und aber jetzt hat das wurde es halt von tatsächlich Liebe übernommen, den man dann zu Weihnachten schaut. Und wie verbringst du Weihnachten?
Ich?
Ja, wie meine Frau es verbringt, weiß ich hoffentlich.
Ja, ich am Schreibtisch. Ich werde hart arbeiten. Auf Familie habe ich so gar keinen Bock. Und dann vielleicht zur Bescherung, so um 18 Uhr schaue ich mir dann wahrscheinlich mein Lieblingsvideo an. Das ist aber jetzt nicht jugendfrei.
Okay.
Aha. Ja, das sind doch schöne Weihnachten.
Ja, schöne Weihnachten.
Das sind schöne Weihnachten. Da freue ich mich drauf.
Okay. Ja, jeder hier kann.
Am nächsten Tag wird dann schön ausgeschlafen.
Ja.
Ja,
das hört sich super an. Das hört sich super an. Vielleicht komme ich vorbei, mache ich mit.
Ja. Nein, das geht nicht.
Ja, geht nicht, okay.
Nein, das geht nicht.
Okay.
Dann. Weil Menschen mag ich nicht.
Ja, stimmt, stimmt. Deswegen sprechen wir auch nur über dieses Internet miteinander.
Genau,
weil eigentlich habe ich auch eine ganz andere Stimme.
Ja.
Die gaukel ich dir jetzt gerade nur vor, während ich mir deine Kreditkartennummern und so weiter runterlade.
Ja.
Und das, während ich dich über Facebook mobbe.
Ja.
Ja.
Nein, ich habe noch nicht wirklich den Plan. Also wahrscheinlich so ganz traditionell mit den Großeltern abends, bei den Großeltern was essen, danach ein Stück weit Bescherung. Vielleicht danach ein bisschen spielen oder einen Film gucken. Ja, und am nächsten Tag dann vielleicht nochmal bei der anderen Verwandtschaft nochmal vorbeischauen. Ja.
Und die ganze Zeit essen.
Das ist so das Problem bei der ganzen Geschichte, weil bei jedem, bei dem man dann sagt, nein, dann schmeckt's einem nicht oder ja, und dann gibt's dann Ärger.
Ja.
Also wird dann gestopft, bis nichts mehr reingeht.
So. Aber dann schicken wir dem Chris, wenn er vielleicht Heiligabend noch einen Film guckt, dann schicken wir ihm noch Sightseers.
Ja.
Nein.
Für ein schönes Fest.
Ja, möglichst viele Tote, jawohl.
Okay, dann wollen wir das jetzt mal zum Abschluss bringen hier. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei der Pottunion bedanken für die Idee des Pottwichtelns, dass wir da teilnehmen durften. Wir möchten uns ganz herzlich bei den Sneakpot-Menschen bedanken.
Mhm.
Ohne dass die sich jetzt beteiligt hätten, hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, ihren Podcast mal zu übernehmen und über Filme zu sprechen. Und das Gute heißt ja auch, dass ich jetzt dadurch zum Beispiel auf den Sneakpot aufmerksam geworden bin und den jetzt einen Podcatcher habe, also einen Hörer. Beziehungsweise, wenn meine Frau und ich zwei Hörer, habt ihr schon mal mehr gewonnen.
Ja.
Und ja, wir sind dann sehr gespannt, wer unseren Podcast übernommen hat und dort was macht. Und wünschen allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.
Ja, und einen guten Rutsch auf jeden Fall noch.
Genau, ja. Allen Podcast-Machern und allen Podcast-Hörern. Und ja, vielleicht auf bald bei einem anderen Podcast.
Genau.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Bis nächstes Jahr. Ciao.
Tschüss.